Und jetzt läuft unser Intro, das alte.
Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Ich will, irgendeins von den Intros läuft jetzt.
Du kannst auch eins am Anfang und eins am Ende machen, zum Beispiel.
Ja, genau. Weißt du, was ich mir auch überlegt habe, was cool. Also, ich muss die noch kombinieren, die beiden Intros. Mhm. Erstmal Hallo.
Ja, guten Abend aus Köln.
Und guten Morgen aus Hollywood.
Und herzlich willkommen zur Albtraumfabrik.
Und Cheers und Prost mal wieder.
Prost, Alina. Mhm. Auf dich.
Was trinkst du? Auf mich?
Auf deine Storys. Ich trinke heute ein Lillet Wildberry.
Yes. Mhm. Ich trinke mal wieder diesmal einen White Wine Spritz.
Weißweinschorle.
Genau. Oh mein Gott. Aber weißt du, was ich sagen wollte? Was ich mir überlegt habe, das Intro, das ich ja noch kombinieren muss, da war ich leider ein bisschen faul diese Woche, das habe ich nicht geschafft.
Mhm.
Beziehungsweise busy.
Ja, hast Stress aber gehabt. Das, natürlich.
Ich habe Stress gehabt diese Woche, ist ja klar, in der Pandemie. Das Intro, das wäre voll cool als Rockversion.
Mhm.
So.
Ja.
Ne?
Voll. Oh mein Gott.
Das wäre voll die coole Rockversion. Einen Musikproduzenten, der uns helfen kann, daraus eine Rockversion zu machen. Ne?
Auf jeden Fall. Das wird mega.
Vielleicht kann sich da ja mal einer melden, der gerade zuhört.
Ja, also das sollten wir uns merken. Da sollten wir dran arbeiten.
Mhm.
Alina, es könnte sein, dass ich ein neues Talent in mir entdeckt habe.
Okay.
Es könnte sein.
Oh.
Ich habe nämlich letzte Woche, als hier noch Karneval war, habe ich im Fernsehen so eine Show geguckt, so eine... So eine Karnevalssitzung, aber ohne Zuschauer.
Ja, yeah. Of course,
ja. Und dann war da so ein Bauchredner. Ja, und bei mir ist es ganz oft so, also ich habe das jetzt schon öfter an mir beobachtet, wenn ich halt jemanden sehe oder irgendwas im Fernsehen sehe, also einer, der was gut kann, dann frage ich mich halt immer, könnte ich das auch?
Ich glaube, das ist eine ganz natürliche Reaktion.
Und ich habe das auch zum Beispiel, wenn ich Grey's Anatomy gucke oder so, dann frage ich mich immer, okay, wenn ich jetzt nur genug Grey's Anatomy gucke und mir dann noch ein paar Operationen auf YouTube reinziehe, wäre ich dann in der Lage, einen chirurgischen Eingriff durchzuführen?
Ziehst einfach so einen Kittel an, gehst um ins Krankenhaus. Wir machen jetzt den Eingriff ins Gehirn mit der S2-Spirale. Danke, kann man mir bitte eine S2-Spirale geben?
Ja, jetzt nicht so ein mega komplizierter Eingriff, aber vielleicht so ein Routine-Eingriff wie eine Blinddarm-OP oder hier so ein Luftröhrenschnitt.
Was Einfaches.
Kann ja sein, dass ich das könnte.
Was so easy peasy.
So was ganz Einfaches, genau.
Ja, ein Luftröhrenschnitt ist auf jeden Fall was ganz Einfaches.
Das habe ich schon tausendmal in ganz vielen Sendungen gesehen. Also das kann nicht so.
Da braucht man einfach nur einen Strohhalm für.
Nee, ist hier das so ein Pulli.
Ja, stimmt. Das ist das, wo die dann da so reinstechen.
Genau.
Ja, das könnte ich auch. MacGyver-Style.
Eben. Also ich weiß, ja, für Medizin, da muss man 100 Jahre studiert haben und das sollte man lieber richtigen Ärzten überlassen. Aber mal angenommen, man kommt in eine Situation, wo vielleicht jemand sowas braucht. Dann wäre es doch
gut. Und wo gerade kein Arzt da ist.
Genau. Dann wäre es doch gut, wenn zumindest in der Theorie jemand wüsste, wie das funktioniert.
Kannst ja mal an einer Katze testen. Ich glaube, wir haben gerade alle unsere Hörer verloren.
Ich hoffe nicht.
Bitte tut keinen Katzen
Nein,
weh.
Das macht man nicht.
Alina und Sabrina sind gegen Tierquälerei.
Ja. Wow, wir sind schon gegen so viele Sachen.
Jede Folge. Genau, jedenfalls in der Theorie kann ich auch total viele Sachen. Also in der Theorie kann ich auch fast jedes Gericht kochen. Weil ich habe so viele Kochshows gesehen und ich lese mir auch manchmal einfach Gerichte auf chefkoch.de oder so durch. Also ich koche
Aber liest die nur durch.
Nach. Ja, ich koche das nicht nach. Of course. Weil ich hätte nichts dafür im Haus. Aber zumindest wüsste ich theoretisch, wie man es zubereitet. Jedenfalls.
Ja, die lassen das so einfach aussehen.
Ja, genau.
Die Profis.
Also falls mal jemand fragt, dann wüsste ich, könnte ich ihm das beantworten.
Ja, so. Macht Sinn.
Ja.
Ja.
Und jedenfalls, genau, lange Rede, gar keinen Sinn, war halt da diese Show mit diesem Bauchredner. Und dann habe ich mich gefragt, also wenn der das kann, könnte ich das dann vielleicht auch? So, was habe ich dann gemacht? Hab mir erstmal YouTube.
Oh mein Gott.
Hab auf YouTube.
Nein.
Bauchreden lernen. So, dann habe ich mir 2 Videos angeguckt. Dann wusste ich schon mal, wie es theoretisch funktioniert. Dann, nächster Schritt ist, habe mich vorm Spiegel gestellt und habe versucht, es nachzumachen.
Ganz alleine in deiner Wohnung, an einem Freitagabend.
Genau, das war Schritt 1.
Du saßt so auf der Arbeit und dachtest dir so, boah, heute Abend geht's rund bei mir. Freitagabend ist lit. Auf dem Weg nach Hause hole ich mir eine Flasche Wein und dann probe ich Bauchreden. Bauchsprechen.
Bauchreden.
Wie heißt das?
Bauchreden.
Bauchreden. Ja.
Genau.
Und dann erstmal so Musik angemacht und so ganz viele Push-Ups gemacht. Dich mental auf die Challenge vorbereitet.
Yes.
Und dann ging es vor den Spiegel.
Und dann habe ich das versucht. Und Alina, ich muss sagen, überragend.
Okay, ich muss es sehen. Ich muss es sehen. Ich sehe dich ja gerade.
Ja, aber das
falls
war jetzt
da draußen jemand nicht weiß. Also wir FaceTimen. Also ich sehe dich.
So, aber das ist ja auch langweilig, wenn man sich jetzt einfach nur hinstellt und versucht zu reden, ohne den Mund zu bewegen. Also man braucht ja dann halt so eine Handpuppe oder sowas.
Wie, hast du eine aus einer Socke gemacht?
Genau. Genau das war Schritt 2. Man braucht eine Handpuppe. Ich habe keine Handpuppe. Was nehme ich?
Oh,
eine Socke. Und habe dann da so Augen draufgelegt.
Oh Gott. Wow, du hattest eine richtig krasse Woche.
Ich hatte so eine
was
stressige
für eine Reise.
Woche.
Was für eine Reise.
So,
für
dann,
dich.
Dann stand ich da nun mit meiner Hand und habe mit meiner Hand mich unterhalten. Ja, jetzt müssen wir halt mal gucken, wie es weitergeht.
Ja, wie hast du die jetzt da, die Puppe? Liegt die da gerade irgendwo?
Ja, die liegt im Wohnzimmer. Kann sie mal holen, wenn du willst. Aber ich kann es dir jetzt nicht vorführen. Aber ich kann ja mal was aufnehmen und dann kann ich dir schicken.
Ja, mach mal ein Video.
Genau, dann kannst du das beurteilen, ob das wirklich so gut ist, wie ich denke.
Also ich würde sagen, ich schmeiß das jetzt einfach mal raus. Ich würde sagen, wir posten das.
Oh mein Gott.
Auf unserem Instagram-Account albtraumfabrik_podcast und wir lassen unsere Zuhörer entscheiden, ob das gut ist oder nicht.
Können wir machen.
Ja, okay.
Ich habe der Puppe halt auch schon Namen gegeben und sowas. Also
wie
beziehungsweise
heißt
sie? Sie hat mir dann ihren Namen gesagt. Cindy heißt sie.
Cindy lebt in deinem Kopf. Es ist eine Seite von dir, die vielleicht schon lange raus wollte.
Das hat damit nichts zu tun. Das ist
jetzt
halt
hat sie endlich ein Output.
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Was ist denn ihre Persönlichkeit?
Das siehst du nämlich dann, was sie für eine Persönlichkeit hat. Sie trägt mein Innerstes nach außen.
Ja,
könnte man
ganz
sagen.
Genau. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass das Therapie ist.
Naja.
Da bin ich ja mal gespannt.
Aber jedenfalls, die Technik ist eine Sache. Das ist so die Grundlage, die man braucht. Aber das reicht halt nicht. Man braucht halt auch zum einen das Acting mit der Puppe. Ne? Also, und dann ist es, dann ist es halt so schwierig, wenn die Puppe halt was Böses sagt, dass du da nicht auch böse guckst oder.
Oh. Ja, das stimmt.
Das ist halt
stelle ich
so
mir voll
einfach.
Schwer vor.
Genau.
Da muss ja alles. Aber okay, ja. Ich bin gespannt. Also, ich würde jetzt am liebsten direkt sagen: Okay, das war's für heute mit der Episode. 11 Minuten, schwubbeldiwupp. Ich muss jetzt. Sabrina muss jetzt leider ein Video aufnehmen gehen.
Ich bereite was vor.
Ich kann es kaum abwarten.
Ja.
Danke. Bereichere die Welt.
Aber vielleicht kannst du mir dann so Dialoge schreiben.
Oh ja, kann ich
gerne
machen.
Das ist natürlich auch total wichtig, dass man einen guten Dialog hat, der witzig ist.
Ja, und da kommen wir wieder, wo sich unsere Talente treffen.
Genau.
Genau, das ist eine Kollaboration.
Ich beherrsche die Technik und du hast die Kreativität.
Genau.
Sozusagen.
Ja. Cheers.
Prost. Cheers to that.
Cheers to that. Aber siehst du, das sind diese ganzen Dinge, die man in der normalen Welt ohne die Pandemie nie gelernt hätte.
Mhm.
Bauchrednen ja, und so weiter und
die,
so fort.
Die wäre ich wahrscheinlich nie gekommen sonst.
Nee. Ach ja, also ich hatte diese Woche mal wieder nach langer Zeit ein paar Castings von meinem Commercial-Agenten. Also
Online-Castings das oder ist, Präsenz?
Ja, das ist jetzt quasi gerade alles nur über entweder Zoom oder Self-Tape. Also ich habe dann hier zu Hause quasi so einen Raum, wo ich so einen grauen Backdrop habe und so Lichter und sowas. Und dann kriegt man die das Skript und dann nimmt man das quasi selber auf. Entweder alleine oder halt mit einem jemandem, der das einem mit einem die Szene spielt. Dolores, I'm recording a podcast. Die weint, die schreit mich hier an von außen von der Tür. Die will dann immer dahin, wo ich bin, weißt du? Vielleicht muss ich die gleich mal reinlassen. Dann gucken wir mal, wie sie sich verhält.
Ja, ist die da jetzt mit Mitch alleine, oder wie?
Ja. Aber die sind ja oft alleine. Die verstehen sich meistens, wenn ich nicht da bin. Meistens kämpfen die nur, wenn ich da bin, weil die dann mich kämpfen.
Verstehe.
Ja, anyway, ich habe von meinem Commercial, also von dem Agenten, der quasi nur für Werbespots und sowas zuständig ist. Nee, stimmt gar nicht. Das war gar nicht die Geschichte, die ich erzählen wollte. Von meinem Theatrical Agent, der für Fernsehserien zuständig ist, der ruft mich an und sagt, ich habe ein Casting für dich, das ist für eine neue Hulu-Serie. Also Hulu ist hier so ein Streaming-Service, ne? Sowas wie Netflix.
Ja.
Und ich so, hör mal, super, finde ich super. Ist genau das, was ich möchte. Ist ja klar, ist ja genau das, was jeder möchte. Sagt er, ja, du bist ja Deutsche, ne? Ich so, ja. Und er so, ja, das ist für eine Russin die Rolle.
Oh.
Ich so...
Das ist ja dasselbe eigentlich.
Okay. Wo stellen wir da die Verbindung her? Was willst du jetzt, was meine Reaktion ist? Was erwartest du von mir? Hast du schon mal auf eine Karte geguckt von Europa oder von der Welt? Verstehst du das, dass zwei verschiedene Dinge sind? Der so, ja, sprichst du denn Russisch? Ich so, nee.
Wie, nee?
Nee. Hätte ich dir auch gesagt, hör mal, Jupp. Ne? Hätte ich dir auch schon längst gesagt. Und dann sagt er, ja, aber die muss ja auch eigentlich nur, also die wollen eigentlich jemanden, der russisch ist, aber das ist eigentlich nur eine Rolle mit einem russischen Akzent. Und ich habe dich jetzt auch schon dafür vorgeschlagen. Also, du kannst das ja mal aufnehmen.
Ja, gut.
Ich so, ja klar, das kann ich auf jeden Fall mal machen.
Klar.
Kann ich ja mal einfach mal versuchen. Ja, habe auf jeden Fall nichts zurückgehört. Willst du mal hören, meinen russischen Akzent?
Mhm.
Meinen russischen Akzent auf Englisch.
Ja.
Okay. Would you like a... warte, das war zu deutsch. Wie habe ich es denn gemacht? Warte, ich muss mich erstmal reindenken. Would you like a tour of the house? This is the living room. It was redecorated in 1982.
Gut,
oder?
Ja. Aber du könntest auch einen anderen Akzent machen.
Ich habe dann auch gemerkt, wenn ich einen russischen Akzent versuche nachzumachen, ich hoffe, ich habe da draußen jetzt niemanden beleidigt, dann geht meine Stimme so runter. Das geht immer so, hello, would you like to have a glass of Gorbatschow Nastroje?
Ja, genau. So stelle ich mir das auch vor.
Das ist wahrscheinlich zu klischeehaft. Einmal hatte ich ein Casting, ne? Da wollten die eine Deutsche, aber die dann auch quasi Englisch mit einem deutschen Akzent redet. Dann haben die gesagt, mein Akzent ist nicht authentisch.
Aber wie hast
also ich
du
hab dann
den
so
gemacht?
Ein bisschen, ich habe dann so ein bisschen stärkeren gemacht, aber nicht ganz stark. Ich habe dann, glaube ich, so, hello, my name is Alina, I'm from Germany. So, weißt du? So ein bisschen stärker, aber auch nicht zu krass. Und dann haben die einfach gesagt, nee. Ist nicht authentisch. Dann habe ich gesagt, well, okay, I'm gonna go fuck myself. Thank you very much. Wenn ich noch nicht mal deutsche Rollen
hier
authentisch genug bin, dann the fuck? What the fuck am I doing here?
Oh Mann. Die haben doch alle keine Ahnung, ey.
Die haben doch alle keine Ahnung.
Aber ich habe auch einmal also ich habe einen Film auf Englisch geguckt und dann war halt eine, die war eine Deutsche und dann hat die in dem Film vermeintlich was auf Deutsch gesagt, also in der englischen Version, aber das war gar nicht Deutsch, was sie da gesagt hat.
Oh mein Gott.
Richtig dumm.
Es
klang halt nur Deutsch, aber das
Ja.
Das hat keinen Sinn
ergeben. Ja, weil denen ist das ist denen egal, ja, für den amerikanischen Markt. Also ich hatte schon so viele Castings, wo da stand nur Deutsche, Leute, die die deutsche Muttersprache sprechen. Und da waren bei jedem Casting sind da so viele Amerikaner, die das einfach irgendwie, die sind einfach so, nö, ich gehe da auch hin. Und dann sagen die das und dann sagen die, ja, meine Mutter ist deutsch oder ich war mal 2 Jahre in Deutschland. Und dann sagen die den Text und ich höre das dann, wenn die proben vorher, bevor die reingehen, und das hört sich katastrophal an. Also, ja, ich bin auch heute hier in den Haus gekommen, um dich zu treffen. Und die buchen das dann, weißt du, die kriegen dann den Job.
Super.
Weil die eine schönere Nase haben oder was auch immer dann der Grund ist. Ja, so ist das. So ist der Hustle. Der Hustle hier.
That's Hollywood, Alina.
That's Hollywood for ya. Ich muss mir mal kurz die Nase pudern.
Willst du Koks nehmen oder was heißt das genau?
Kurz koksen muss ich mal vorher weitermachen. Ey, also ich habe noch nie Koks genommen in meinem Leben. Du? Hast du schon mal ausprobiert?
Ist das ernst gemeint, die Frage?
Nee, ich weiß, du hast noch keinen Koks.
Ich habe noch nicht mal gekifft in meinem Leben.
Also hier in L.A. ist das ganz normal, wenn Leute sagen, ja, bla bla bla, dann waren wir auf der Party, dann haben wir da ein bisschen Coke genommen und so.
Cola also, getrunken?
Was heißt, was genau? Ich so, Diet oder Zero? Also, was heißt ganz normal? In gewissen Kreisen ist es ganz normal. Natürlich nicht in den Kreisen, in denen ich mich bewege. Das sind alles Theater-Nerds.
Ja, will ich mal hoffen.
Ja. Ja, also ich würde sagen, wenn wir so 75 sind, ne, du und ich, und in unserer WG wohnen und wir unseren Lebensabend dort verbringen, dann, wenn wir wissen, vielleicht wissen wir ja dann, okay, wir sterben bald oder so, dann können wir alle Drogen ausprobieren, die es gibt. Dann zahlen wir, dann sagen wir so zum Enkelkind von irgendeinem von unseren Freundinnen, sagen wir, ey, kannst du mal dein Enkelkind vorbeischicken? Wir wollen mit denen Blumen pflanzen. Und dann sagen wir, ey, bitte besorg uns 1 Gramm LSD, 1 Gramm Kokain, ein Gramm von jeder Droge und dann machen wir voll das. Das verkraftest
du gar nicht mehr in dem Alter.
Ja, aber wenigstens dann sind wir voll so im Rausch und gehen voll Party, sind voll im Party-Modus und verlassen die Welt. Ja? Leaving on a high note. Wenn wir es bis dahin schaffen, sage ich mal, man weiß ja nie. Ne?
Ja, man weiß es nie, also.
Wir sind ja alle auf dem Weg nach draußen, sag ich immer.
Wow.
Man wird geboren und dann ist es ein langsamer
Verfall.
Weg nach draußen. Willkommen zu eurem... So muss man in die Woche starten, mit solchen Gedanken, weißt du?
Du ziehst weil dann die alle direkt sich, runter, ey.
Ey, fuck it all. Ich lebe nur einmal. Das Leben ist kurz. Heute hau ich mal auf die Pauke. Jetzt sag ich dem Karl auf der Arbeit mal, wie sehr ich seine Frisur
Alina.
Hasse.
Der Karl kann doch seine Frisur haben, wie er möchte. Das muss dich doch nicht stören.
Ja, aber was ist, wenn das zum Beispiel... Okay, da hast du recht. Ja.
Ja.
Aber was ist, wenn der Karl ein Bulli ist?
Ja, wenn er Karl ein Bulli ist, dann ist scheiße. Dann kann ich ihm auch mal meine Meinung sagen. Aber das sollte man sowieso tun.
Aber davon bin ich jetzt ausgegangen, dass der Karl ein Bulli ist. In meinem Kopf. Dass der Karl ein Bulli ist, der dich immer für deine Frisur bulliert. Und jetzt ist es mal dein... Jetzt bist du mal dran.
Ja, aber das hätte ich schon längst gemacht. Also das gehört für mich dazu zum Leben, dass man sich auch nichts gefallen lässt von anderen.
Ja, für dich, Sabrina. Aber nicht für jeden. Und die müssen an den Tod erinnert werden, damit sie mutig sind.
War das jetzt schon das Stichwort? Oder
ist das tot? Ja, eigentlich schon, ne? Ich würde sagen, jetzt wissen wir, was bei uns im Leben abgeht. Und jetzt kann ich dir ja mal sagen...
Lass mich raten, worum es heute geht. Okay. Geht es vielleicht um ein kleines Mädchen, das nach Hollywood kam, um berühmt zu werden und dann...
Die alles in Deutschland hinter sich gelassen hat?
Starb?
Nein. Also teilweise eigentlich vielleicht. Heute erzähle ich dir über einige der größten Unfälle an Filmsets. Direkt aus Hollywood. Es gibt so viele krasse Geschichten, aber heute erzähle ich dir 5 der interessantesten Geschichten der größten Filmset-Unfälle. Okay?
Okay.
Bist du bereit?
Bin gespannt.
Okay. Der erste Film, über den ich reden möchte, ist Twilight Zone The Movie. Der hieß auf Deutsch Unheimliche Schattenlichter aus dem Jahr 1983. Das ist ein Episodenfilm mit Fantasy- und Horrorelementen. Und der basiert auf der gleichnamigen Serie Twilight Zone aus den 60ern. Vielleicht hast du davon gehört, weil es seit 2019 eine Neuauflage der Serie gibt von Jordan Peele. Aber hier geht es um den Film. Steven Spielberg hat sich gedacht, das ist eine gute Idee, diesen Film zu machen, indem man 4 verschiedene Sequenzen filmt, die alle von anderen Regisseuren produziert werden, sozusagen. Und die wurden dann zu einem Film zusammengeschnitten. Also deshalb heißt es ein Episodenfilm.
Okay.
Der Prolog und die erste Sequenz wurden beide von John Landis gemacht. Also er hat Regie geführt. Und in dieser Sequenz ging es darum, dass der Hauptdarsteller Bill Connor in die Vergangenheit zurückversetzt wird und inmitten des Vietnamkrieges wieder aufwacht. Und gerade dabei ist, 2 Kinder davor zu retten, die von einem Helikopter verfolgt werden. Okay? Am 23. Juli 1982 wurde am allerletzten Drehtag von dieser Sequenz dieser Stunt gefilmt, wo der Hauptdarsteller quasi vor dem Helikopter wegläuft mit den 2 Kindern. Der Hauptdarsteller war Vic Morrow und die beiden Kinderschauspieler waren Renee Shin Chen und Micah Din Lee, 6 und 7 Jahre alt. Und um die Aufnahme noch realistischer zu machen, wurden Spezialeffekte benutzt in Form von Explosionen. Und als diese Explosionen gezündet wurden, hat der Pilot des Helikopters die Kontrolle verloren über den Helikopter. Und er ist direkt auf die 3 Schauspieler draufgekracht.
Nein!
Mhm.
Alle tot?
Alle 3 sofort. Was waren alle 3 sofort tot?
Alter Schwede.
Ja, laut einem Bericht in der New York Times aus dem Jahr 1987 war dies das erste Mal, dass ein Filmregisseur sich wegen eines Verbrechens an einem Filmset vor Gericht verantworten musste. Es wurden letztendlich alle 5 Angeklagten von Vorwürfen freigesprochen.
Ja, natürlich.
Aber die Familie der Opfer hat sich... hat trotzdem Warner Brothers und Steven Spielberg, weil er Co-Regisseur und Co-Produzent war, verklagt und haben sich außergerichtlich geeinigt.
Ja, okay.
Und haben, also die Summe ist nicht bekannt, aber es war auf jeden Fall in Millionenhöhe. Das Problem war hier auch, dass es nicht die richtigen Permits gab für die Kinderschauspieler. Die durften eigentlich nicht nachts drehen.
Wie alt waren die denn?
6 und 7.
6 und 7, mhm.
Ja, und das waren einfach so die Kinder von Familien, die kannten, wo die dachten, jemand, der mit dem Film zu tun hatte, dachte, ach ja, meine Tante, die hat einen Sohn, der würde das gut machen, weil das halt nur um diese eine Szene ging.
Krass.
Und im Sommer 1983 kam der Film dann trotzdem noch in die Kinos. Krass, ne?
Krasse Story, ey.
Ja, und seitdem, wegen dieses Vorfalls, gibt es eine 24-Stunden-Hotline von der Screen Actors Guild, also SAG, also diese, wovon ich letztens schon geredet habe, die, warum vergesse ich immer das deutsche Wort? Die Union?
Die Gewerkschaft?
Die Schauspielgewerkschaft, genau. Gibt es von der Schauspielgewerkschaft eine 24-Stunden-Hotline, wo jegliche Produzenten, Regisseure, Leute, die am Filmset sind und irgendwelche Fragen zur Sicherheit haben oder zu Stunts haben, anrufen können und alle möglichen Fragen stellen können. Und es wurden auch härtere Regeln eingeführt und es wurde auch eingeführt, dass wenn man gegen diese Regeln verstößt, dass man dann auch bestraft werden kann. Das gab es vorher alles gar nicht so richtig. Also es war alles ein bisschen loosey-goosey.
Ja, krass, es muss immer erst was passieren, ne, bevor sowas richtig geregelt wird.
Ja, Und ich habe auch ein paar Sachen gelesen von Leuten, die an dem Tag am Set waren. Die haben gesagt, der Regisseur, der war einfach, man konnte mit ihm nicht reden. Also es wurden ihm Sorgen nahegelegt. Leute haben gesagt, der Helikopter ist zu tief, die Explosionen sind zu nah am Helikopter. Und er hat durchs Megafon angeblich noch geschrien, tiefer, tiefer, tiefer für den Helikopter. Oh, also, ja. Yeah. Und John das ist auch Landis. Bis heute John Landis. Ja, das ist auch bis heute einer der größten On-Set-Katastrophen. Viele, viele Geschichten, die man hört, wo was schiefgegangen ist am Set, sind es Stunt-Leute. Selten sind es eigentlich die Schauspieler selbst. Ja, das war unser erster Film.
Dann noch
Kinder, machen wir weiter. Ja, das, also das Allerschlimmste, der allerschlimmste Albtraum für Eltern oder für eine Produktion. Und der, ja. Und nur weil es der letzte Drehtag war, waren die auch in der Lage, den Film zu Ende zu stellen.
Ja, sonst wäre wahrscheinlich alles abgebrochen worden, ne? Denke ich mal.
Genau.
Ja.
Ja. Okay. Ich erzähle dir die nächste krasse On-Set-Unfallgeschichte. Diese Geschichte findet statt am Set von Transformers Dark of the Moon vom Jahre 2011. Das war der dritte Teil von Transformers. Der heißt auf Deutsch, hieß der Transformer 3, die dunkle Seite des Mondes. Wie immer von Michael Bay Regie geführt, mit Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley. Und das war der letzte dieser Transformers-Filme, in dem Shia LaBeouf noch die Hauptrolle gespielt hat. Danach ging es ja an Mark Wahlberg. Die Produktion dieses Films war in vollem Gange in der Nähe von Chicago in Illinois. Im Jahre 2010 fanden diese Produktionen statt und sie waren gerade dabei, Action-Szenen auf der Autobahn, auf dem Highway zu drehen. Der Highway war natürlich dafür komplett abgesperrt. Und du musst dir das vorstellen, dass dann quasi zwei Highways nebeneinander waren. Auf einem Highway wurde dieser Stunt koordiniert und auf dem anderen Highway sollten quasi im Hintergrund ganz normal die Autos fahren, damit das aussieht, als wäre das ein ganz normaler Ablauf und ein ganz normaler Highway. Und dann haben die gesagt von der Produktion, haben die, die zu den Extras gesagt am Film, also Extras sind die Background Actor, also die
Statisten?
Die Statisten, genau. Die Statisten. Statisten bekommen hier pro Tag ungefähr $145. Also nicht viel. Und die können wirklich, also die sind wirklich stundenlang am Set. Also die sind dann, klar, du kannst einen Tag haben, wo die dich nach einer Stunde nach Hause schicken, dann ist es eine coole Erfahrung und du hast für eine Stunde $145 bekommen. Aber es kann, meistens bist du da 17, 18 Stunden und sitzt die ganze Zeit eigentlich nur rum. Und viele Leute wollen auch als Extra arbeiten, weil um in diese SAG-Guild zu kommen, da kann sich nicht einfach jeder einkaufen, sondern da brauchst du gewisse Credits für. Also du brauchst eine Reihe an Schauspieljobs, die dir erlauben, dieser
Gewerkschaft
beizutreten.
Okay.
Und wenn du eine gewisse Anzahl an Non-Union-Jobs machst, kannst du das Glück haben, dass jemand am Set sagt, wir vergeben einen sogenannten Voucher. Also das heißt, die müssen eine gewisse Anzahl an Union Actors haben. Und wenn von denen einer nicht kommt, bekommt einer von den Non-Union Actors diesen Voucher. Und damit kann er dann der Union beitreten.
Okay.
Anyway, viele angehende Schauspieler arbeiten gerne am Set als Extra.
Ich glaube, das ist auch cool, einfach diesen, so einen Einblick zu kriegen, oder?
Genau, ja. Die sehen dann ganz genau, wie es abläuft. Genau. Und ja, also auf jeden Fall, klar. Hier in L.A. machen das auch viele Leute einfach so nebenbei oder aus Spaß. Also ich kenne hier jemanden, der ist 72, der war früher Restaurantbesitzer, ist großer Theaterbuff. Und der wollte jetzt einfach was zu tun haben. Der ist in Rente.
Ja, genau.
Und dann hat der sich da angemeldet. Und als Extra kann ja auch jeder arbeiten, ne? Man braucht da ja wirklich so... Du
brauchst ja Leute aus jeder Gesellschaftsschicht und jedes Alters, ne?
Ja,
also,
genau.
Cool.
Und der ist dann einfach, ja, der geht dann einfach manchmal so ins Set und ist bei einigen der größten Produktionen da im Hintergrund dabei, also voll cool. Ist auf jeden Fall für manche Leute auch, die sagen, ich möchte kein Schauspieler werden, aber ich bin fasziniert vom Filmen und... So. Anyway, diese Extras, die jetzt am Set waren, haben ungefähr $145 pro Tag bekommen. Und die Produktion hat gesagt, wenn ihr eure eigenen Autos benutzt in dieser Stuntszene, kriegt ihr $25 extra. Was sich krass anhört, wenn man denkt, das ist ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen. Das ist auch kein kleiner Indie-Film. Das ist der dritte Film in diesem hunderte Millionen von Dollar haben diese Filme eingespielt. Und dann sagen die zu denen, hey, für $25 extra, wenn ihr euer eigenes Auto benutzt, würdet ihr hier im Hintergrund hin und her fahren. Und haben natürlich viele Ja gesagt. Eine von diesen Leuten war Gabriela Cedillo, 24. Sie hat eigentlich in einer Bank gearbeitet, wollte aber Schauspielerin sein. Deshalb war sie hier als Extra dabei. Und ihr Auto, ein 2006 Toyota Corolla, wurde mit einem Stahlkabel an ein Auto vor ihr befestigt. Also die Autos wurden alle aneinander befestigt, damit das so aussieht, als würden die, damit die genau in dem Tempo gezogen werden konnten, in dem die im Hintergrund hinter diesem Stunt fahren. So, dann ging der Stunt los, dann hat sich dieses Stahlkabel von dem Auto, das vor ihr war, gelöst, ist in die Luft geschwungen worden, durch ihre Windschutzscheibe und hat sie genau an der Stirn getroffen.
Scheiße.
Sie wurde sofort mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht und hat auch überlebt. Allerdings wurde sie erst in ein künstliches Koma versetzt und hat langfristige, also lebenslange Gehirnschäden davongetragen von diesem Unfall. Und sie hat auch gesagt, dass, also es wurde nachher natürlich die Produktion kritisiert, das hätten Stuntleute sein sollen, keine Extras, die überhaupt kein Training hatten, die überhaupt nicht neben so einem Stunt hätten sein dürfen. Sie ist natürlich vor Gericht gegangen mit diesem Fall und hat am Ende auch $18,5 Millionen bekommen. Zu der Zeit, als sie dieses Geld bewilligt bekommen hat, hat die Mutter von ihr gesagt, ja, das bringt mir leider nichts, die ist gerade auf dem Stand von einem Kleinkind.
Ja, eben. Das kann kein Geld der Welt bezahlen, ne? Also
genau, und angeblich, also laut der Anwälte von Gabriela, hat die Produktionsfirma auch um Biegen und Brechen versucht, nicht diese Krankenhauskosten von Gabriela zu bezahlen. Die haben natürlich in der Presse gesagt, wir wollen das auf jeden Fall bezahlen, aber haben dann im Gericht irgendwie versucht, da rauszukommen. Das waren, glaube ich, $800,000 an Krankenhauskosten plus dann natürlich 18,5 Millionen. Also Paramount Pictures und DreamWorks wurden verklagt und haben am Ende $18,5 Millionen an die Familie von Gabriela bezahlt.
Aber wie doof die sind. Dann wollen die sparen, indem sie Statisten einsetzen. Ey, hätten sie da einfach Stuntleute hingemacht?
Und sowas verdutzt mich immer wieder, weil man denkt ja, die großen Produktionen,
die machen das professionell, denkt man.
Das ist auf einem ganz anderen Level, ne? Da ist alles professionell, da ist alles abgesichert, da sind nur Profis am Set. Überhaupt nicht, wie wir auch in einigen der nächsten Geschichten noch hören werden. Aber also das fand ich echt so krass. Radar Online hat Footage bekommen von dem Unfall. Also da sieht man, da hört man den Produktionsassistenten sagen, okay, es geht gleich los, 3, 2, 1, okay, fahrt los. Und dann sieht man das. Also wer Lust hat, sich sowas anzugucken, Radar Online hat das Footage von diesem Shoot bekommen. Ich habe dann auch versucht, mal nachzugucken. Also ich habe eine Facebook-Seite gesehen für Gabriela, wo der Zustand von ihr quasi geupdatet wurde. Und es ist auf jeden Fall so, dass sie einen lebenslangen Gehirnschaden davongetragen hat und lebenslang Betreuung braucht. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie sprechen kann und gehen kann. Und ich weiß aber nicht zum Beispiel, auf welchem Zustand, in welchem Alter sich ihr Gehirn befindet oder sowas. Also der Fokus dieser Berichte, die man dann findet, ist natürlich auch dann eher auf Michael Bay und der Produktionsfirma und so, ne?
Naja, es geht nie wirklich um die Opfer dann, ne?
Genau.
Ja.
Ja, ja, Das war der Set und Fall von Transformers. Jetzt habe ich gerade, das habe ich auch gehört, dass 2 neue Transformers-Filme rauskommen sollen. Allerdings ohne Michael Bay. Also weiß ich nicht, ob man das braucht.
Ich habe noch nie einen davon gesehen, wenn ich ehrlich bin. Sowas interessiert mich überhaupt nicht.
Also ich habe den ersten gesehen und den fand ich voll cool. Aber ich stehe auch voll auf so Origin-Stories, wo man das entdeckt. Wo man seine neue Identität entdeckt oder die neue Welt entdeckt. Also das finde ich immer total toll. Und dann die nächsten Filme. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ich da auf einem Date war oder ich war mit irgendwem einen von den anderen Transformers-Filmen gucken. Mhm. Und das war eigentlich 90 Minuten lang nur Kämpfen. Und ich bin da so eingeschlafen. Also, kennst du das, wenn deine Augen so schwer werden und du willst dich selber davon abhalten, dass du einschläfst?
Ja.
Und ich bin immer so zwischendurch so weggenickt. Und ich wollte aber nicht, dass die Leute, mit denen ich da war, das mitbekommen. Und dann habe ich immer so zwischendurch aufgemacht, die Augen. Und dann wieder einfach nur so ganz... Und dann waren das auch immer so Nahaufnahmen. Und ich wusste überhaupt nicht, wer da kämpft. Ich habe einfach nur so Maschinen gesehen, die sich gegenseitig schlagen. Und ich wusste gar nicht mehr, was... Ich wusste gar nicht mehr, was gerade abgeht, wer der Böse ist, wer der Gute ist. Und am Ende so, boah, voll gut. Und ich so, ja, voll gut, voll cool. Ja, interessiert mich auch voll.
Nee, also, wenn Frauen mitspielen, okay. Wenn Frauen die Hauptrollen spielen, aber nee, ansonsten bin ich da raus.
Ey. Okay, bist du bereit für die nächste Geschichte?
Ja, ich bin bereit. Ich warte auch auf eine ganz besondere Geschichte.
Ja, ich glaube, alle warten auf... The Crow?
Nee.
Nee? Welche denkst du denn gerade dran?
Uma Thurmans Unfall am Set von Kill Bill?
Nee, hab ich nicht dabei.
Hast du nicht dabei?
Oh? Kannst du mir erzählen? Mhm. Hier geht es jetzt um Top Gun, der Film aus dem Jahre 1986. Tom auf Deutsch Cruise. Hieß der Top Gun. Genau. Sie fürchten weder Tod noch Teufel.
Ich mag den ja irgendwie, ne? Voll mein Guilty Pleasure.
Tom Cruise, den Scientologen. Du liebst ihn genauso sehr, wie Scientology ihn liebt.
Ich finde ihn irgendwie süß, keine Ahnung.
Ja, okay. Er ist ja auch ein Actionstar. Der hat halt ein Rad ab, ne?
Ja.
Der hat halt ein bisschen ein Rad ab, aber ist schon schnuckelig. Also wie meine Mutter jetzt sagen würde, der ist schon lecker.
Schon ein Schnittchen, würde die sagen.
Ja.
Aber da hättest du natürlich immer Angst, dass du da nicht mehr rauskommst, ne? Dass der dich verschwinden lässt.
Dass du da verfolgt wirst. Ja. Also wartet mal ab auf die Scientology-Stories, die ich für euch, bereit habe. Anywho, Top Gun. Sie fürchten weder Tod noch Teufel, ironischerweise. Top Gun. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, war ein amerikanischer Action-Drama-Film von Tony Scott inszeniert und von Don Simpson und Jerry Bruckheimer in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures produziert. Mit Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer, Anthony Edwards und Tom Skerritt. Achso, das fand ich noch interessant. Die haben 15 Millionen Dollar für den Film ausgegeben und der hat 356 Millionen Dollar eingespielt. Boah.
Kacke.
Sollen wir ins Filmbusiness einsteigen? Ich habe ein paar Ideen. Die Produktion hat Art Scholl eingestellt. Art Scholl war ein sehr bekannter Kunstflugpilot und Luftkameramann. Also ich habe eine kleine Doku darüber geguckt, über die Produktion von Top Gun. Und einige der Leute, die interviewt wurden, haben gesagt, jegliche Filme, die du siehst, wo man Szenen sieht, die ein Flugzeug beinhalten. Ob das Szenen sind aus dem Himmel, wie ein Flugzeug fliegt, wie ein Flugzeug abstürzt, innerhalb des Cockpits. Echte Dinge, die im Himmel gedreht wurden, die nicht von einem Greenscreen oder so gedreht wurden, die kommen von Art Scholl.
Okay.
Der wurde von jeder großen Produktion quasi angestellt. Der hatte eine Flugschule hier in Kalifornien. Der war, wenn du so überlegst, diese Magazine, die ganz speziell waren, Magazine, in denen es um Flugzeuge ging und so Kinder oder auch Erwachsene oder wer auch immer, die Fans davon waren, die wussten, wer Art Scholl war, sozusagen. Also er war sehr bekannt, sehr gut, hat alle möglichen Stunts in seinem Leben geflogen, war also der Profi, den man für sowas anstellen sollte. Und was die brauchten, war Footage von einem Helikopter, der sich dreht und nach unten abstürzt quasi. Weil was die wollten, war Wasser, Land. Ne? Mhm. Und dann hat er gesagt, klar, mach ich, ja, kein Problem, hör mal. Und an dem Tag, an dem das gedreht werden wollte, das war auch überhaupt kein Big Deal. Also da hat keiner irgendwie gedacht, jetzt drehen wir einen großen Stunt oder so, sondern einfach nur dieses Footage, das wir brauchen.
Du sagst jetzt aber nicht, dass der abgestürzt ist und tot ist.
Der Plan Alina. Naja, der Podcast heißt halt Albtraumfabrik.
Ich krieg hier aber Nervenzusammenbruch.
Ja, tut mir leid. Der Plan war, dass Art bis zu einer gewissen Altitude, bis zu einer gewissen Höhe fliegt. Mhm. Die hatten quasi die Höhe, wo er anfängt, die Höhe, wo er aufhört, wo er wieder normal fliegen sollte. Und es war auch ein Flugzeug hinter ihm, das ihm folgen sollte, auch mit Kameras und auch zur Sicherheit. Und er ist dann quasi von der Höhe an, hat das Flugzeug in diese senkrechte Position gebracht und hat angefangen zu drehen, ist durch Wolken geflogen. Das Flugzeug, das hinter ihm war, ist ihm durch dieses Wolkenbett gefolgt. Und als dieses zweite Flugzeug am anderen Ende der Wolken ankam, war Art Scholls Flugzeug einfach weg. Also der Pilot hat zuerst gedacht, der ist wieder hochgeflogen. Der hat den auch nicht gesehen. Der war einfach weg. Also er ist quasi runtergeflogen und genau da, als er aufhören sollte, sich zu drehen, hat das Flugzeug aber nicht aufgehört, sich zu drehen. Und dann hat er gesagt, I have a problem. Ein paar Sekunden später, I have a real problem. Mm. Und das waren seine letzten Worte. Er ist also unten in der Nähe von Carlsbad, also in der Nähe von San Francisco, da wurde das gedreht, ist er ins Meer gestürzt. Und er und sein Flugzeug wurden nie geborgen. Deshalb weiß man bis heute nicht, was wirklich schiefgegangen ist.
Der ist einfach verschwunden?
Der ist einfach verschwunden. Also man weiß, dass er abgestürzt ist, aber man konnte das, seinen Körper und sein Flugzeug nicht mehr bergen. Und deshalb weiß man bis heute nicht wirklich, was passiert ist, was schiefgegangen ist. Ja,
aber krass, Alina, ne? Vielleicht ist der ja gar nicht gestorben. Vielleicht lebt der ja noch.
Ja.
Vielleicht war das alles geplant. Der wollte sich einfach absetzen, irgendwo in der Karibik ein ruhiges Leben führen und hat das auf diese Weise dann so hingebogen. Das Sabrina, ist meine Meinung dazu.
Wenn du das so glaubst, dann kann das auch so sein.
Wenn
es dir hilft, besser zu schlafen.
Ja, möglich ist es ja. Also ich habe schon viele solcher Storys gehört.
Ja, hast du?
Ja, habe ich.
Zum Beispiel?
Naja, also fällt mir jetzt nicht kennst spontan ein, aber...
Kennst du da jemanden,
der im Zeugnis ist? So Leute, die nach Jahren wieder aufgetaucht sind.
Ja, das kann natürlich sein.
Gibt alles. Du musst auch mal ein bisschen offen sein. Deine Fantasie spielen lassen.
Na, du hörst dich an wie mein Ex.
Oh Gott, das ist ekelhaft. Bah, Alina.
Soll ich das rausschneiden? Bah, Alina.
Bah, davon will ich gar nicht mehr hören. Deine Sexgeschichten.
Ja, ich habe gar nicht das Wort Sex in den Mund genommen. Ich habe andere Dinge in den Mund genommen. Nee, das schneide ich auf jeden Fall raus. Das geht nicht. Wir sind ja kein Sex-Podcast.
Bleibt alles drin. Das können die Leute ruhig wissen.
Könnten wir aber drüber reden. Sabrina, ich habe noch schnell zwei Filme für dich. Okay? Der erste Film, das ist voll die krasse Story, finde ich. Midnight Rider, die Greg Allman Story. Ein Biopic über die Rocklegende Greg Allman. Aus dem Jahre 2014, ist noch gar nicht so lange her. Jetzt fragst du dich, warum kenne ich den Film nicht? Ich sag dir warum, weil der Film nie gemacht wurde. Der Film sollte gemacht werden. Okay? Er sollte gemacht werden und er sollte die Schauspieler William Hurt, den, wenn du ein Bild von dem anguckst, dann kennst du den, der hat schon alles Mögliche gemacht, der ist schon was älter, der ist auch in Avengers und in der Serie Goliath. Er sollte William Hurt, Tyson Ritter von den All-American Rejects, Zoe Deutsch, eine junge Schauspielerin, die auch in The Politician und Zombieland ist, Eliza Dushku, die man am besten aus... Ja, die finde ich super, die Zoe. Eliza Dushku, die man wahrscheinlich am besten aus Buffy kennt als Faith und Wyatt Russell sollten alle in diesem Film sein. Am 20.02.2014 war der erste inoffizielle Drehtag. Inoffiziell? Unoffiziell.
Inoffiziell.
Inoffizielle Drehtag.
What the fuck?
I'm so sorry for existing.
That's fine.
Eigentlich sollten die offiziellen Dreharbeiten laut, was auf den Papieren stand, erst 2 Wochen später stattfinden. Aber an diesem Tag sollten angebliche Kameratests gemacht werden. Das war die offizielle Erklärung. In Wirklichkeit wollte der Regisseur aber eine Traumsequenz drehen. Deshalb wurde das gesamte Kamerateam oder ein kleines Kamerateam und der Hauptdarsteller William Hurt an diesem Tag eine Stunde entfernt von den Madden Studios an einen entfernten Ort gebracht.
Ohne dass sie das wussten, das, oder wie?
Nee, das Kamerateam wusste, dass die wahrscheinlich offiziell noch keinen Drehbeginn haben, aber dass sie gerne diese Traumsequenz drehen wollen. Und deshalb sind sie alle zu dieser Drehlocation, die nicht in den Studios waren, gefahren. Das Ganze wurde auch in der Nähe von Chicago gedreht. Okay. Die hatten eine Dreherlaubnis für ein Grundstück, das abgezaunt war und wo die drehen durften. Auf diesem Grundstück befand sich eine Mühle und alles Mögliche, wer weiß, was die da alles drehen wollten. Durch dieses Grundstück ging eine Eisenbahnbrücke. Ich werde davon ein Bild posten, weil das ist so eine typische alte Eisenbahnbrücke. Und diese Eisenbahnbrücke ging über einen Fluss drüber. Weil die Traumsequenz, die hier gedreht werden sollte, war der Hauptdarsteller auf einem Metallbett über dem Fluss auf den auf Zugschienen.
Okay.
Die Produktion hatte 2-mal versucht, eine Drehgenehmigung zu bekommen für diese Eisenbahnbrücke, haben die aber nicht bekommen. Die hatten quasi eine Drehgenehmigung für den Bereich drumherum, aber nicht für die Brücke. Dann hat die Produktion gesagt, okay, wir gucken mal nach, da fahren keine Züge mehr lang. Also kommerzielle Züge fahren da ohnehin nicht mehr lang. Dann können wir da auch einfach, dann fahren wir da hin vor Drehbeginn und dann drehen wir da eben schnell diese Traumszene.
Als Deutsche tut mir das richtig weh. Also so
und
was.
Und auch schon wieder im Jahre 2014 eine Riesenproduktion. Also ich sag dir, das ist nicht so, wie man denkt, wo das alles irgendwie offiziell
es die gibt Filmemacher. Doch Regeln.
Ja, Filmemacher, die wollen das, was sie wollen, egal was es kostet.
Oh Gott.
Die wollen ihre Vision umsetzen. Okay.
Okay.
So. Jemand hat gesagt, dass der Regisseur Randall Miller danach gefragt wurde, ob er eine Drehgenehmigung hat und was er, seine Antwort war, es ist kompliziert.
Mhm.
Aber das Produktionsteam hat den Schauspielern und der Kameracrew versichert, also da war nur ein Schauspieler dabei, hat der Kameracrew versichert, dass alles okay ist, dass da keine Züge fahren und dass sie dort drehen dürfen.
Okay.
Dann haben die alles aufgebaut, haben quasi so eine Art Metallbett, das auf den Schienen rollt für den Hauptdarsteller. Die Kameras, die dann auch an der Seite mitfahren und so weiter, haben das alles aufgebaut und haben angefangen zu drehen. Und dann wurden sie überrascht von einem Zug,
Nein.
der um die Ecke kam. Ja.
Och, Leute.
Und da war auch noch genau eine Kurve. Das heißt, die Schienen gingen nicht gerade nach hinten, dass man den schon von Weitem gesehen hat. Der kam um die Kurve gekracht.
Das ist so dumm.
Es gibt Video-Footage online von genau diesem Moment, wo man sieht, dass die das dann auch unterschätzt haben. Also, der Zug kam um die Ecke, die hatten 1 Minute Zeit, um aus dem Weg zu laufen. Es ging aber nicht nach rechts oder links. Die konnten eigentlich nur in Richtung des Zuges entfliehen. Der Schauspieler William Hurt hat es geschafft, von dem Metallbett runterzuspringen und wegzulaufen. Die Kameracrew hat das unterschätzt, wie schnell dieser Zug fährt und hat versucht, das Equipment zu retten. Und die haben versucht, dieses Metallbett von den Schienen runterzuziehen. Und dann ist der Zug, kam aber viel schneller, als sie dachten, hat natürlich dieses Equipment und das Metallbett in 1000 Stücke ist da durchgefahren und hat es in tausende Stücke zerschmettert. Teile dieses Metallbetts sind auf die Kameraassistentin Sarah Jones gefallen, die dann quasi hingefallen ist und unter den Zug geraten ist. Sarah Jones ist an dem Tag verstorben und 7 weitere Mitglieder dieser Crew wurden teilweise stark verletzt.
Ey, das wird doch immer schlimmer.
Ja, krass, ne? Eine Woche später wurde die komplette Produktion eingestellt, ist ja klar. Der Regisseur Randall Miller wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Also es wurden einige Leute aus dem Produktionsteam angeklagt. Randall Miller wurde zu 10 Jahre Haft verurteilt. Es wurde davon ausgegangen, dass er davon 2 Jahre lang absitzt und den Rest auf Bewährung. Mhm. es war tatsächlich so, dass er 1 Jahr im Gefängnis war und 2016 ist er wieder rausgekommen. Mhm. Und Teil seiner Strafe war die Auflage, dass er nie wieder an einem Filmset arbeiten darf. Aber letztes Jahr hat er quasi wieder angefangen, an einem neuen Film zu arbeiten. Und die Familie von Sarah Jones hat sich dann auch an die Medien gewendet und hat gesagt, das geht gar nicht. Also die waren total fahrlässig und unsere Tochter ist da gestorben. Und es müssen stärkere Regeln in Kraft treten. Und das, also da ist einfach alles schief gegangen.
Naja, ich meine, es gibt ja diese Regeln und Bestimmungen, aber wenn die sich nicht dran halten, die Männer, also... Unglaublich.
Und jetzt kommen wir zum wohl bekanntesten Set-Unfall in der Geschichte Hollywoods aus dem Film The Crow von 1994. Hast du davon schon mal gehört? Von Brandon Lee, der Sohn von Bruce Lee? Mm-mm. Noch nie gehört? Okay, wow. Mm-mm. The Crow war ein Gothic-Superhero-Film. Und sollte Brandon Lees großer Durchbruch werden in Hollywood. Wurde von Alex Proyas, der auch bei iRobot Regie geführt hat. Brandon Lee war der Sohn von Bruce Lee, der eine Ikone des Martial Arts Film ist. Und von vielen als der größte Kampfkünstler des 20. Jahrhunderts angesehen wird. Brandon Lee ist selber sehr jung gestorben, mit 32. Und nachdem Brandon Lee gestorben ist... Bruce Lee ist auch sehr jung gestorben, mit 32. Und nachdem Bruce Lee gestorben ist, ist seine Frau... Da war Brandon gerade 8. Mhm. Ist Brandon mit seiner Mutter Linda und seiner Schwester Shannon wieder zurück nach L.A. gezogen, weil die waren gerade in Hongkong, als Bruce Lee gestorben ist, weil er da einen Film gedreht hat. Und dann sind die alle wieder zurück nach L.A. gezogen, wo die vorher gewohnt haben. Und Linda wollte eigentlich ihren Kindern ein ganz normales Leben bieten, aber Brandon wollte genau wie sein Vater Schauspieler werden. Ging dann auch zur Schauspielschule, hat sehr hart gearbeitet, hat einige Filme gebucht und dann hat er 2 Filme gedreht, in denen er auch die Hauptrolle spielte. Showdown in Little Tokyo und Rapid Fire. The Crow war ein bisschen anders, das war kein Kung-Fu-Film, weil Brandon hat gesagt, er möchte nicht nur dafür bekannt sein, dass er der Sohn von Bruce Lee ist. Und dieser Film The Crow war ein bisschen anders. Tim Burton war auch gerade total in, deshalb waren diese Gothic-Filme gerade super angesagt. Und er hat die Hauptrolle gespielt. So, in diesem Film The Crow geht es darum, dass der Hauptdarsteller... Brandon Lee umgebracht wird und dann wieder quasi zum Leben erweckt wird.
Als Krähe.
Sie hatten sowas, schon. Oder? Als Krähe. Ja. Genau, ja. Und er hatte auch schon wochenlang gedreht und die Dreharbeiten waren hart und er war immer im Regen quasi und hat stundenlang gedreht und der größte Teil des Films war abgeschlossen und jetzt mussten quasi nur noch die Szenen gedreht werden, die drinnen sind, in denen er normale Klamotten anhat und am 31. März 1993 sollte diese berühmte Szene gedreht werden, wo er in einen Raum reinkommt, von seinem Co-Darsteller Michael Massey erschossen wird. So, und das wäre der Anfang des Filmes gewesen. Die Pistole, die in der Szene benutzt wurde, wurde 2 Wochen vorher für eine Nahaufnahme benutzt. Der Hintergrund hier ist, dass bei Nahaufnahmen Dummies benutzt. Also Kugeln, die sind genau wie richtige Kugeln, die haben aber kein Pulver und die haben ein Papp, die haben vorne Pappe dran. Okay. Richtige Pistolenkugeln haben Pulver und eine Metallkappe vorne dran. Mhm. So, das heißt, in den Nahaufnahmen werden diese Dummies benutzt und in Szenen, in denen Menschen mitspielen, werden Platzpatronen benutzt. Also wo es total egal ist, wie es aussieht. In den Nahaufnahmen soll das dann trotzdem so aussehen, als würde da was rauskommen und so weiter. Weil der Film im Verzug war, weil die wochenlang hinterher waren mit den Dreharbeiten und Geld. Und sobald eine Produktion einen Tag zurückhängt, verlieren die Geld.
Ja.
Und zwei Wochen bevor diese Szene gedreht wurde, sollte diese Nahaufnahme gemacht werden. Aber dann hat der Requisiteur gemerkt, dass der keine Dummies mehr hat. Der hatte aber richtige Munition im Auto in seinem Kofferraum. Der hatte die im Kofferraum, weil einer der Produktionsassistenten vorher Requisiten eingekauft hatte und richtige Munition mitgebracht hat. Und dann hat der Requisiteur gesagt, die dürfen wir nicht am Set haben. Das ist absolutes No-Go. An keinem Set darf man echte Munition haben. Ich packe die in meinen Kofferraum. So. Dann aber, als es zu dieser Szene kam, die sagen, oh, wir haben keine Dummies, hat der gesagt, weißt du was, ich hole die echten Kugeln und wir holen das Pulver raus und benutzen die für die Nahaufnahme. Da sind ja keine Menschen involviert.
Okay.
So, dann haben die das gemacht. Die haben aber nicht gemerkt, dass sich eine der leeren Kugeln quasi ist da drin stecken geblieben.
Mhm.
Das heißt, die Metallspitze von dieser Kugel ist in der Pistole stecken geblieben. Das hat keiner gewusst, keiner gemerkt. Zwei Wochen später ist es Zeit, um die Szene mit Brandon Lee zu drehen. Es wird eine Platzpatrone in die Pistole geladen, aber man sieht trotzdem nicht, dass da quasi noch diese Metallspitze drin steckt. Er hatte einen Blutsack, weißt du, mit falschem Blut unter seinem Kostüm.
Ja.
Der Plan war, er kommt in den Raum rein, der andere Schauspieler erschießt ihn, er fällt um und das ist das Ende der Szene.
Ja.
Und genau so ging es auch. Brandon Lee kommt rein, der andere Schauspieler erschießt ihn, er fällt um und fängt an auszubluten. Erst nachdem der Regisseur Cut gerufen hat und Brandon Lee nicht aufgestanden ist und man auf einmal gemerkt hat, oh, da kommt viel mehr Blut als sollte aus ihm raus, hat man gemerkt, dass was nicht stimmt. Diese Kugel, die da drin steckte in der Pistole, hat sich durch diesen Druck ausgelöst und Brandon Lee wurde wirklich in den Bauch geschossen.
Alter.
Ja.
Geht's noch?
Ja.
Ist der tot?
Ja, der wurde danach ins Krankenhaus geflogen und ist dort gestorben.
Nein, aber den Film gibt's ja.
Genau.
Dann haben die damit einfach Geld verdient, damit, dass die einen erschossen haben.
Ja, also der Film wurde auf Wunsch von Brandon Lees Familie zu Ende gestellt. Die haben die restlichen Szenen, weil es war ja nicht mehr viel, mit einem Stunt-Double und CGI fertig gedreht.
Oh,
und der Film wurde 1993 veröffentlicht. Habe ich das denn hier? Der Film wurde 1994 veröffentlicht.
Mhm.
Er wurde Brandon Lee gewidmet.
Mhm.
Aber die Familie hat die Produktion natürlich auch angeklagt und sie haben sich auch und hat sich außergerichtlich geeinigt. Die haben also eine Summe in Millionenhöhe bekommen. Aber der Film wurde 1994 veröffentlicht und Brandon Lee war 28 Jahre alt, als er gestorben ist. Ja. Und das ist auch, also, einfach nur tragisch, weil er hat gesagt, er möchte nicht die Legende seines Vaters weitertragen und ist dann auch jung und tragisch gestorben.
Hey, ich wusste das gar nicht. Also ich kannte den Film, hab den, glaube ich, noch nie gesehen, aber war mir im Begriff.
Ja, dann kennst du dieses Bild von ihm.
Genau.
Wo er so ein weißes Gesicht hat und so einen langen Ledermantel und im Regen steht. Ne?
Habe ich vor Augen, genau.
Ja. Ja.
Aber ich hatte keine Ahnung, dass der dabei gestorben ist. Krass.
Mhm. Voll krass, ne? Also, als ich das erste Mal davon gehört habe, konnte ich das gar nicht glauben. Ich dachte, hä? Von der Pistole? Ich habe auch gelesen, dass genau, ja, wieso, ist doch ein Filmset, wieso hat da keiner, ich habe auch gelesen, dass genau an dem Tag der Stunt-Koordinator früher nach Hause geschickt wurde. Das heißt, derjenige, der normalerweise für die, oder der Munitions, warte mal, wie heißt das hier?
Ja, wahrscheinlich gab es da so einen Spezialisten.
Genau, der Spezialist, der für diese...
Für Waffen halt, ne?
Der da für Waffen verantwortlich ist, der normalerweise am Set sein muss, der wurde an dem Tag früher nach Hause geschickt. Das heißt, ein Produktionsassistent war dafür verantwortlich, die Pistole zu holen und ans Set zu bringen und mit Platzpatronen zu laden. Weißt du, das hätte alles vermieden werden können. Ja, es gibt auch ganz, ganz wilde Verschwörungstheorien über den Tod von Bruce Lee.
Liebe ich.
Und... Nachdem das dann passiert ist, haben die gesagt, ja, okay, also jetzt die wurden Linda, unsere Theorien bestätigt. Also das ganze Leben von Bruce Lee und Brandon Lee und der ganzen Lee-Family ist mega interessant und das können wir mal in einer kompletten Episode durchquatschen, weil die Verschwörungstheorien sind wild.
Da wollte die Linda sich wohl mal ein bisschen bereichern, ne?
Ja, da gibt es so einige Theorien, mein Gott. Sag ich dir.
Das klingt spannend, ja.
Ja, aber das waren 5 der krassesten On-Set-Unfälle. Aber das mit Uma Thurman...
Voll interessant.
Das habe ich... ich habe da überhaupt nicht so viele.
Spektakulär, aber sie hatte halt auch einen krassen... Also einen Autounfall am Set von Kill Bill.
Mhm.
Und das war halt auch so eine Sache, wo sie nicht genug geschützt wurde. Und sie hat ja eh so ein Problem dann mit Tarantino gehabt. Und Tarantino ist ja eh bekannt dafür, dass er da so ein bisschen fragwürdige Mittel anwendet.
Mhm.
Genau, und da gibt es halt auch ein Video auf YouTube, wo man halt den Unfall sieht, den sie hat und wie die danach halt reagieren.
Also solche Geschichten gibt es.
Ja.
Voll viel, auch vom Set von Titanic, vom Set von Harry Potter, vom Set von Hangover, da wurde auch ein Stunt-Double, der halbe Schädel abgerissen, die haben alle überlebt, aber
unglaublich.
Also ja, richtig krass. Da, man würde ja denken, dass die das so oft testen, dass das sicher ist. Ne? Aber
dass mal ein Fehler passiert, dass mal vielleicht was schief läuft, ist ja auch okay. Aber ich finde, man hat ja auch eine Verantwortung als Regisseur und dann sollte man doch alles dafür tun. Ich meine, wenn man so viel Geld schon zur Verfügung hat und wo man auch mit rechnen kann, dass man das weiß ich nicht, wie vielfache davon wieder einspielt,
dann kann man
doch bitte alles dafür tun, um die Mitarbeiter zu schützen.
Und besonders vom Set von Transformers habe ich gelesen, dass Michael Bay immer wieder gesagt hat und immer wieder die Crew gebrieft hat, Sicherheit ist Nummer 1. Mhm. Also es ist ganz wichtig, dass die Sicherheit ganz oben steht. Aber das galt irgendwie halt nur für die Hauptdarsteller.
Ja.
Und das, man hört das ja oft aus Hollywood, besonders bei diesen Blockbuster-Produktionen, dass die Hauptdarsteller behandelt werden wie Könige und die Extras. Und selbst zum Beispiel Zoe Saldana, die ja bei Pirates of the Caribbean mitgespielt hat, bevor die selber eine Hauptdarstellerin war, hat gesagt, dass Keira Knightley und Orlando Bloom und die ganzen Leute wie die Könige behandelt wurden und die Schauspieler, die so kleiner waren, und ich meine Zoe Saldana, ne, aber die hat eine Nebenrolle gespielt, die wurden also wie Dreck behandelt, sozusagen. Ist schon krass, ne?
Unglaublich, ey. Lass dir das bloß nicht gefallen, ne?
Auf gar keinen Fall. Entweder die behandeln mich wie eine Königin oder die haben mich nicht verdient.
Du bist die Königin, damit das mal klar ist.
Ja, die russische Königin.
Russian Queen.
The Russian Queen. I am your Russian Queen. This is my living room. It was redecorated in 1982.
Sehr spannend.
Also, es gibt noch so viel mehr Geschichten. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal 5 weitere oder so in einer anderen Episode.
Mhm. Cool.
Also, machst du heute noch? Ach so, ist ja schon Abend bei euch. Was hast du für Wochenendspläne?
Ich muss jetzt hier dieses Bauchreden muss ich auf jeden Fall perfektionieren. Ja. Ich denke mal, da wird jetzt einiges erwartet von mir. Also, von daher.
Okay, also ist wieder genug, ne? Würde ich sagen. Ist Hammer wieder.
Das reicht für eine Folge. Ja.
Reicht für eine Folge,
Für eine Folge.
Ja. Also ich freue mich immer total zu sehen, dass unsere kleine Community auf Instagram wächst. Und deshalb würde es uns wie immer total freuen, wenn ihr subscribt.
Abonniert uns und bewertet uns mit 5 Sternen.
Abonnieren.
Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, genau, dann schreibt uns auf Instagram. Wie heißen wir da?
Albtraum-Podcast.
Albtraumfabrik-Podcast.
Stimmt.
Nicht, dass die anderen die Credits kriegen.
Das ist der White Wine Spritz. Albtraumfabrik-Podcast.
Genau.
Ja, und alle Musikproduzenten, die uns eine Rockversion produzieren können, bitte meldet euch.
Das wäre so cool, auf jeden Fall.
Oh mein Gott. Und wir quatschen nächsten Montag. Und ich sage, gute Nacht nach Köln.
Guten Morgen nach Hollywood. Bis nächste Woche.
Nächste Woche.
Ciao.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.